Danke für dieses wunderschöne Lied und danke Philipp für das, was du mit uns geteilt hast. Ich glaube, es ist gut, wenn wir ein wenig hören aus verschiedenen Perspektiven, was geht, was ist los, wo investieren sich auch Leute. Das ist ein Grund, warum wir auch uns mit diesem Thema, sage ich mal, mit Israel, auch mit diesem Zeitgeschehen auseinandersetzen. In diesem Monat Februar mit diesen Themenabenden, auch in den Gottesdiensten, weil wir glauben, es ist wichtig, dass wir informiert sind, dass wir uns informieren, dass wir uns auseinandersetzen, dass wir hören auch von Menschen, die nahe dran sind, wie zum Beispiel jetzt du, Philipp, in Jerusalem. Was geht da so? Wenn du deinem Nachbarn, einem muslimischen Nachbarn als Beispiel oder muslimischem Arbeitskollege oder so begegnest und du kommst ins Gespräch, jetzt aktuell über das, was läuft, und er hat Fragen oder sagt was und du dann sagst, ja, ich folge Jesus nach, dem jüdischen Messias, aber ich habe eigentlich keine Ahnung von diesem Konflikt und was da so läuft und so, dann ist das eigentlich schade. Und deshalb ist es gut, wenn wir uns auseinandersetzen. Wir müssen ja nicht Experten sein, was heißt das schon in der heutigen Zeit, aber es ist gut. Versteht ihr das? Das ist ein Grund oder ein wichtiger Grund, weshalb wir gesagt haben, komm, lasst uns mal genauer hinschauen. Es hat mich gefreut, auch wie viele Leute teilgenommen haben an den vergangenen Themenabenden. Am Freitag war auch sehr eindrücklich, viel Information, da seid ihr wahrscheinlich mit mir einig, auch schnell. Muss man verarbeiten. Aber das Zweite ist, oder etwas Grundlegendes, weshalb wir hier sind, auch heute Morgen, auch wenn ich jetzt dann gleich über Israel spreche, ist, dass ich glaube, dass Jesus heute Morgen auch unseren Glauben stärken will. Er will deinen und meinen Glauben stärken. Und um das möchte ich jetzt gleich noch bitten. Jesus, ich danke dir, dass du da bist, dass du deine Gegenwart verheißen hast, bis ans Ende der Welt und bis ans Ende der Zeit. Und so sind wir heute Morgen hier und vertrauen voll und ganz darauf, dass du durch deinen Geist mitten unter uns bist. Und danke, dass du unseren Glauben stärken willst. Woher wir auch kommen, was uns gerade bewegt, ob es jetzt Israel gerade ist oder nicht, aus unserem Alltag, du weißt es, du kennst uns. Und du bist heute Morgen hier, um unseren Glauben, um den Glauben von jedem von uns zu stärken, um uns anzusprechen, zu berühren, herauszufordern, sodass wir wieder neu, mutig den nächsten Schritt gehen können. Auch wenn wir nicht den ganzen Weg sehen, du willst uns stärken, damit wir den nächsten Schritt im Vertrauen auf dich gehen können. Und um das bitte ich dich auch, dass du das heute Morgen tust. Amen. Gottes Heilsplan für seine Schöpfung, für diese Welt, die umfasst wie so drei Großprojekte. Das will ich heute mal ein wenig so benennen. Das ist wahrscheinlich nicht abschließend, aber es soll uns helfen, etwas ein wenig besser zu verstehen. Drei Großprojekte, die Gott mit dieser Welt und in dieser Welt verfolgt. Das erste ist, ich sage dem so, die Missionierung der ganzen Welt. Jesus selbst sagt ja oder er spricht davon, dass wir das Evangelium bis an die Enden der Erde verkündigen sollen. Jesus sagt, gehet hin in die ganze Welt, alle Menschen sollen erreicht werden mit meiner guten Nachricht. Und er hat seinen Nachfolgern auch uns diesen Mega-Auftrag gegeben, Menschen aus allen Völkern mit Jesus zu erreichen. Das ist so ein Großprojekt, das läuft und das hört nicht auf, bis Jesus wiederkommt. Ein Großprojekt von Gott, das erste. Die Reihenfolge ist nicht entscheidend, wenn ich sage das erste. Das zweite Großprojekt ist die Gemeinde. Das ist der Leib von Jesus. Wenn Jesus wiederkommt, dann will er die Gemeinde ohne Flecken und Runzeln antreffen. Epheser 5, 27. Haben wir noch Luft nach oben? Ohne Flecken und Runzeln. Nein, ehrlich, ich glaube, da tut sich eine Menge. Das ist das auch ein Großprojekt von Jesus. In den letzten Jahrhunderten ist viel passiert. Ich bringe da nur ein paar Punkte. Da haben wir die Reformation, die hat das Evangelium in der Kirche auch wieder zum Leuchten gebracht. Wir haben den Pietismus, der hat die Hingabe und die Herzensnachfolge neu betont, die Jesusbeziehung. Das ist unsere Wurzel als Krishona-Gemeinde. Bald 200 Jahre, unsere Bewegung geht zurück auf den sogenannten Pietismus, die Herzensnachfolge neu entdeckt. Dann gab es verschiedene pfingstlich-charismatischen Aufbrüche, die haben teils auch zu großen globalen Erweckungen geführt. Ich interpretiere das so. Das ist nicht perfekt, das ist mir alles bewusst und das ist auch nicht alles, aber es zeigt, Jesus ist mit seiner Gemeinde dran, das zweite Großprojekt. Und das dritte Großprojekt, das ist Israel. Doron Schneider, vielleicht haben die einen von ihm schon gehört, aus Israel, er hat ein Buch geschrieben, Träger der Heilsgeschichte, und er hat mal den Satz gesagt oder geschrieben, wie kann die Braut Jesu je vollständig sein, ohne die Menschen, mit denen alles begonnen hat? Er meint natürlich das Volk Israel. Und wir haben da ja auch schon hingeschaut, vor zwei Wochen, es wurden einige Zweige ausgebrochen aus diesem Ölbaum, das war das Bild von Israel als Ölbaum, die Wurzeln, Abraham, Isaac und Jakob, das Volk Israel, und wir sind da eingepfropft als gläubige Jesus-Nachfolger aus den Heiden. Ja, da wurden Zweige ausgebrochen, Juden, die Jesus nicht als Messias anerkennen, aber es besteht auch ein Rest. Da lesen wir auch in der Bibel davon, ich habe den Vers sogar dabei, kann ich euch ja zeigen dann. Nein, Gott hat sein Volk nicht verstoßen, Israel, schließlich hat er schon vor aller Zeit die Entscheidung getroffen, dass es ihm gehören soll. Gott hat von seinem Volk einen kleinen Teil übrig gelassen, den er in seiner Gnade erwählt hat. Römer 11, 5 ist das der zweite Teil. Und in der Bibel lesen wir von dieser Prophezeiung, dass das Volk der Juden Israel wiederhergestellt wird, physisch und geistlich. Gott ist treu und vollendet das Werk, das er angefangen hat. Können wir das mal so mitnehmen, diese drei Großprojekte, die Gott verfolgt. Mit denen ist er unterwegs in dieser Welt und schreibt er seine Heilsgeschichte. Mission bis ans Ende der Welt, die Gemeinde und Israel. Die stehen bei Gott auf der Agenda. Und die Frage ist, stehen diese drei Großprojekte auch auf unserer Agenda, auf deiner und auf meiner Agenda. Heute geht es um Israel. Und Gott ist dran. Gott ist dran, aber wie sagt man so schön, der Feind, der schläft nicht. Alle diese drei Herzensprojekte von Gott, die provozieren Widerstand. Das können wir nachvollziehen, oder? Wo es dem Widersacher Gottes, Satan, möglich ist, verhindert er die Verkündigung des Evangeliums. Satan als personifiziertes Böses auch in dieser Welt ist eine Realität. Das glaube ich, das bezeugt uns auch die Bibel. Der Widersacher Gottes. Wo es möglich ist, verhindert er die Verkündigung des Evangeliums. Weltweit sind mehr als 360 Millionen Christen verfolgt aufgrund ihres Glaubens, in einem hohen Maß verfolgt oder werden diskriminiert. Gemäß Open Doors gibt es im Jahr 2023 5.621 offiziell registrierte, umgebrachte Christen wegen ihres Glaubens. Jeder geistliche Aufbruch in der Gemeinde, in der Kirche, brachte immer auch Spaltung hervor. Das ist für mich ein Produkt des Widersachers von Gott. Es gibt immer dort Widerstand, wo Gott dran ist. Das ist die geistliche Realität. Gott richtet seine Herrschaft auf, Satan hält dagegen. Und das ist natürlich nicht auf Augenhöhe. Das ist uns, glaube ich, auch klar, wenn wir in die Bibel schauen. Deshalb mag ich diesen Ausdruck nicht. Manchmal sagt man das, Satan ist der Gegenspieler von Gott. Da sage ich immer nein. Weil das tönt so nach Gott und Satan sind auf dem Spielfeld und das ist so eine gleichwertige Angelegenheit. Nein, das stimmt nicht. Wenn wir in die Bibel lesen, ist es klar, wer siegen wird, aber wir leben in dieser Spannung. Wo Gott dran ist, wo er dran ist mit seinen Projekten, da gibt es Widerstand. Und so trifft eben dieser Hass des Bösen auch Israel mit voller Wucht. Israel als sein Erstgeborener, als Träger des Heils. Und das Tragische ist, das Leid, das die Juden durch die Geschichte erlitten haben, wurde ihnen oft auch von Christen zugefügt. Und jetzt will ich ein wenig auf das eingehen. Und ich bin kein Antisemitismus-Experte. Wir haben nächste Woche einen Vortrag am Mittwochabend, Thomas Banziger in Frauenfeld. Das lohnt sich, dorthin zu gehen. Da ist das Thema Antisemitismus. Ich will trotzdem heute einen Moment auf das eingehen, weil ich glaube, wir müssen verstehen, dass dieser Hass auf die Juden und auf Israel, dieser Hass, das ist nicht einfach etwas rein menschlich Erklärbares. Zum Teil kann man das menschlich erklären, warum Menschen Israel und die Juden hassen. Damit sage ich nicht, dass das berechtigt ist, aber da kann man sagen, ja, da aus der Geschichte und so. Aber es gibt eine tiefere Dimension, eine geistliche Dimension, dieser Hass auf Israel. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen, weil sonst verstehen wir nicht, was da läuft in der Welt im Moment. Und Mitgefühl ist ein hoher Wert in der Bibel und ich glaube, wir finden auch als Jesus-Nachfolger nur in eine angemessene Haltung den Juden und dem Volk Israel gegenüber, wenn wir uns ihre Geschichte zu Herzen gehen lassen, wenn wir ihr Leid teilen. Antisemitismus, da steckt das Wort Semitismus drin und das kommt daher, die Semiten, das sind die Nachfahren von Sem. Und Sem war wer in der Bibel? Ein Sohn von Noah, der erstgeborene Sohn von Noah. Darauf geht dieses Wort zurück. Also das ist auch spannend. Wir sprechen von Antisemitismus. Und jeder Mensch, der davon spricht, bekennt eigentlich irgendwo eine biblische Wahrheit. Da gab es mal den Sem als Sohn von Noah. Also daher kommt dieses Wort. Und das ist ein Menschheitsphänomen, ich habe es schon erwähnt, wir können das nicht einfach rein menschlich erklären, weil Antisemitismus richtet sich letztlich nicht nur gegen Juden, sondern es richtet sich immer auch gegen Gott selbst. Das ist spannend bei Paulus. Paulus, der Apostel, der hat die ersten Nachfolger von Jesus, das waren Juden, die ersten jüdischen Jesus-Nachfolger hat er verfolgt. Er hat das Volk Gottes verfolgt. Er war selber ja Teil dieses Volkes. Aber er hat sie verfolgt, weil sie Jesus nachfolgen. Und dann begegnet ihm Gott. Und was sagt Gott zu Paulus? Oder Saulus oder Saul, wie auch ich immer, dass er da noch heißt. Was sagt er zu ihm? Sagt er zu ihm, warum, Paulus, verfolgst du mein Volk? Hat er das gesagt? Was hat er gesagt? Genau. Gott konfrontiert Saulus und sagt, Saul, warum verfolgst du mich? Paulus hatte ganz sicher nicht die Überzeugung, dass er Gott verfolgt. Er wollte ja Gott dienen. Also das ist etwas Wichtiges zu verstehen. Hass gegen die Juden und gegen Israel ist immer auch Hass gegen Gott. Ist Widerstand gegen Gott. Ist Auflehnung gegen Gott. Antisemitismus ist letztlich Feindschaft gegen Gott. Wenn Menschen, die Leute von Gott verfolgen, das gilt auch für dich und für mich, wenn du sagst, ich gehöre zu Gott, ich folge Jesus nach, dann nimmt das Gott persönlich. Und ich habe mir da so einfach gedacht, ja, irgendwann werden sich Menschen verantworten müssen und Gott wird sie fragen, warum hast du mich verfolgt? Warum hast du mich verfolgt? Ist auch spannend, wann hat der Konflikt begonnen, ja? Vielleicht fragt dich jemand, wann hat denn der Konflikt begonnen? War das letztes Jahrhundert mit der Staatsgründung in Israel? War es da oder dort in der Bibel oder so? Nein, wo hat der Konflikt begonnen? Wir sehen schon, das geht weiter zurück. Hass auf Israel gibt es, seit es Menschen gibt. Ich picke ein paar Dinge heraus. Die Quellen dazu habe ich angegeben im Skript. Das könnt ihr mitnehmen. Ein paar Dinge. Israel in Ägypten, die 12 Söhne Jakobs werden zu einem großen Volk, zu groß für den Pharao. Seine Gegenmaßnahme lautet, alle männlichen Babys sollen unmittelbar nach der Geburt getötet werden. Das Ziel ist es, das Volk zu dezimieren, ein grauenvoller Plan. Wir springen nach vorne im Perserreich, 4. Jahrhundert vor Christus. Haman, Buch Ruth in der Bibel, Esther. Esther, genau. Haman fühlt sich bedroht durch Mordechai, einen Juden, einen einfachen Juden, fühlt sich beleidigt. Was macht er? Wie geht er vor? Sein Plan, er will das ganze Volk der Juden töten lassen, Tausende von Menschen. Muss mir niemand sagen, dass das einfach menschlich erklärbar ist. Wenn jemand dich beleidigt oder was auch immer dort die Geschichte war, ja, dann muss ich gleich das ganze Volk umbringen. Das ist eine tiefere Geschichte. Der Plan scheitert dann, Gott greift ein. Genau, im 1. und 2. Jahrhundert nach Christus habe ich letztes Mal erwähnt, der Krieg, die jüdischen Kriege, die Juden werden vertrieben, abgeschlachtet, auch aus dem Land damals und in die ganze Welt zerstreut. Es entsteht eine neue Religion, das Christentum erhebt sich. Das ist ein leidvolles Kapitel jetzt. Es entsteht sowas wie christlicher Judenhass und eigentlich ist das paradox, weil Judenhass kann eigentlich gar nie christlich sein. Die Wurzel christlicher Judenfeindlichkeit liegt in der sogenannten Ersatztheologie. Der Gedanke dahinter ist, Gott hat jetzt Schluss gemacht mit seinem Volk und macht nun mit der Kirche Jesu weiter. Das ist grundlegend falsch und unbiblisch. Paulus sagt ja dazu, hat denn Gott sein Volk verstoßen? Nein, hat er nicht. Später schreibt er sogar, dass ganz Israel wiederhergestellt werden wird. Da frage ich mich manchmal, hat man dies nicht gelesen in der Bibel? Und die Gedanken gehen noch weiter der Ersatztheologie. Die gehen nicht nur so weit, dass man sagt, Gott hat sein Volk ersetzt, sondern Gott hat mit Israel nicht nur Schluss gemacht, sondern er hat sie jetzt unter Gericht gestellt und jetzt kämpft Gott gegen Israel. Das war über Jahrhunderte die Botschaft der Christen an die Juden. Im Mittelalter mussten sich die Juden öffentlich kennzeichnen. Man wollte aktiv eine Vermischung von Juden und von Christen damals vermeiden. Bei den Kreuzzügen wollte man das damalige Palästina von den Muslimen befreien. Und das ist wirklich auch heftig. Man warb Christen an mit folgender Rede. Hier in Europa hat man sie angeworben für die Kreuzzüge in Palästina, Israel, im Heiligen Land. Mit folgender Rede. Rächet den Gekreuzigten zuerst an seinen Feinden, den Juden, die sich bei euch befinden, in Europa, unter euch leben, und dann zieht zum Krieg gegen die Ismaeliten. Das waren die Moslems, Ismaeliten. Also man hat gesagt, schaut, wir gehen, wir befreien Jerusalem, Israel, wir kämpfen gegen die Moslems, aber bevor wir gehen, rächen wir uns noch an den Juden, weil die haben Jesus gekreuzigt. Und das gab Massaker hier in Europa, Gewaltexzesse an den Juden, Frauen, alte Kinder wurden in Synagogen gesperrt und verbrannt. Und manchmal wurden dabei christliche Choräle gesungen. Das ist die Realität, auch hier bei uns in der Geschichte. Im Mittelalter gibt es dann systematische Vertreibungen von Juden aus England, 1290, aus Frankreich, etwas später aus Spanien. Sie flohen weiter, bis sie wieder fliehen mussten. Auch übrigens in Spanien war ja der Islam mal präsent, im südlichen Teil, die Mauren waren das, wenn ich das richtig im Kopf habe, im Mittelalter. Und irgendwann sind dann die Christen, also war es Karl der Große, jetzt Geschichte, ich weiß es nicht mehr genau, sind dann gegen Spanien gezogen, um auch gegen den Islam zu kämpfen, hat man dann ja auch wieder vertrieben aus Europa. Aber auch damals, das weiß ich noch aus meinem Geschichtsunterricht, also der Kirchengeschichte, hat man ebenso keinen Unterschied mehr gemacht in Spanien, auch dann zwischen Moslems und Juden, hat man auch einfach umgebracht. Später, das ist auch ein schwieriges Kapitel, Luther, der Mann des Evangeliums, hatte Schattenseiten, das wissen auch viele von uns inzwischen. Er hat zu Recht den Papst kritisiert, mit ähnlicher Schärfe hat er aber auch die Juden kritisiert. Und seine Schriften über die Juden, die haben maßgeblich dazu beigetragen, dass dieser mittelalterliche Antisemitismus es geschafft hat in die Neuzeit, ins letzte Jahrhundert dann. Die Nazis haben sich bevorzugt auf Luther berufen. Kann man jetzt nicht einfach Luther für alles verantwortlich machen, da bin ich zurückhaltend, aber trotzdem, der wurde natürlich instrumentalisiert danach von den Nazis. Die Kirche, die war gelähmt und man ließ Hitler gewähren bis zum fatalen Höhepunkt mit dem Holocaust. Und wer war dabei am Freitag bei Adi Fuhrer? Waren viele da? Er hat gesagt, der Islam, da sieht er die antigöttlichste Ideologie im Moment auch, oder Religion auf dieser Welt. Könnt ihr euch erinnern, die da waren? Das kann ich unterstützen, man hat das auch sehr gut dann differenziert. Aber sind wir uns bewusst, das waren alles Christen da im Mittelalter. Also einfach, wenn wir jetzt sagen, ja, die Moslems heute sind das Problem und das ist schon ein Problem. Aber wenn wir in die Geschichte schauen, im Namen des Christentums wurden mehr Juden umgebracht bis heute. Einfach, es geht mir nicht darum, irgendwie uns Schuldgefühle einzureden oder so, aber es ist wichtig, dass wir diese Geschichte kennen. Und dass wir auch verstehen, es ist, ob Islam oder Christentum, was denkt ihr, was ist die beste Antwort? Auch Adi hat ja gesagt, wir unterschätzen den Islam hier bei uns, ja, hat er gesagt. Dann können wir jetzt sagen, oh, Angst haben, gegen den Islam kämpfen. Was ist das Wirkungsvollste, das wir tun können? Ich glaube nicht, dass der Islam das Problem ist bei uns. Das Problem ist, wenn wir Christen nicht lebendig sind. Das ist das wahre Problem. Das ist unsere Antwort. Also das beste Gegenmittel gegen jede antigöttliche Ideologie ist ein lebendiger Glaube. Und ein lebendiger Glaube bedeutet, nahe bei Jesus zu sein. Und dort ist auch die Gefahr am kleinsten, dass wir da in Bezug auf das Judentum und Israel auf komische Wege kommen. Gut, ich komme ins Heute. Die Lage ist anders heute, aber eben irgendwie auch nicht. Der Holocaust hat auch viel aufgerüttelt bei uns in Europa, darf nie mehr passieren. Die Ereignisse des Zweiten Weltkrieges führten ja auch zur Gründung des Staates Israels dann mitunter, rein menschlich gesehen, gibt auch da wieder eine tiefere Dimension. So offener Antisemitismus finden wir heute sehr stark eben innerhalb des Islams. Im Mittleren Osten, auch die Quelle habt ihr im Skript, haben heute 75% der Menschen eine offen antijüdische Einstellung. Und jetzt mache ich noch einen kurzen Exkurs. Man sieht diesen anti-israelischen, also antijüdisch kommt heute auch sehr anti-israelisch daher. Man sieht das auch auf der Bühne der Weltgemeinschaft. Ich weiß nicht, ob ihr das ein wenig verfolgt. Ich sage euch ein paar Dinge, vielleicht wisst ihr das schon. Im Zeitraum zwischen 2015 und 2022 gab es 140 Resolutionen der UN-Generalversammlung gegen Israel. 140 im Zeitraum von 7 Jahren. Eine Resolution, das sind Erwartungen oder Forderungen gegenüber einem Staat, die ausgesprochen werden im Namen der internationalen Gemeinschaft, weil man denkt, also man sagt, die Handlung dieses Staates ist eine Gefährdung der internationalen Sicherheit. Man spricht eine Resolution aus. 140 Resolutionen innerhalb von 7 Jahren gegenüber Israel. Im gleichen Zeitraum wurden total 68 Beschlüsse an alle anderen Länder ausgesprochen. Also knapp 200 Nationen auf dieser Welt, oder sind wir, glaube ich, so, ungefähr 200 Länder. Israel 9 Millionen Leute, da 16 Millionen Juden weltweit ungefähr. 140 Resolutionen gegen Israel, 68 Resolutionen gegen alle anderen Länder zusammengenommen. Das ist ein Witz, oder? Also das bringen wir nicht zusammen. Die Resolutionen der UN-Generalversammlung im Jahr 2022, Achtung, Jahr 2022. Israel hat 15 Resolutionen bekommen. Was denkt ihr, wie viel hat Nordkorea bekommen? Eine. China, Katar, null. Das muss uns schon bewegen, finde ich. Ich will ja nicht allzu politisch werden, wir sind ja im Weltsicherheitsrat im Moment in der Schweiz. Wir hören von UNRWA, also diese Organisation, das ist ja ein Schweizer, der die leitet. Ich habe heute Morgen wieder ein Interview von ihm gelesen. Die Schweiz hat das Geld eingefroren. Verfolgt ihr diese Dinge? Ich finde das krass, wirklich. Einfach, dass wir uns bewusst sind. Warum sage ich das? Dürfen wir Israel kritisieren? Dürfen wir, oder? Wie hat es Adi Fuhr so schön gesagt? Benjamin Netanyahu müssen wir nicht als 13. Apostel betrachten. Ja, wir dürfen Israel kritisieren, aber sind wir uns bewusst, Die ganze Gedankenwelt, Gefühlswelt und Überzeugungswelt in der Menschheitsgeschichte war immer geprägt von so einem latenten Hass gegenüber den Juden und gegenüber Israel, und das erleben wir heute auch auf der Weltbühne. Seien wir vorsichtig, wenn wir die Informationen lesen. Hören wir Menschen zu, die in Israel leben, die da einen anderen Einblick haben. Es ist wichtig, ich sage das eigentlich nur darum, dass wir informiert sind, dass wir uns bewusst sind, was da abgeht. Es gibt viele gute Seiten und im Internet und Bücher dazu, aber wir haben eine Verantwortung, dass wir uns dessen bewusst sind. Seid ihr mit mir da einig? Oder findet ihr das schräg, wenn ich da solche Dinge erzähle und aufliste? Hey, das ist ja heute. Und das ist eben Heilsgeschichte, Weltgeschichte ist ineinander verwoben und geschieht vor unseren Augen. Schauen wir hin. Jesus sagt, bleiben wir wachsam. Und ich will so gegen den Schluss kommen mit dieser Frage, was sollen wir tun, außer informiert bleiben? Das war auch schon am Ende, am Freitag, die Frage, ja, was können wir denn jetzt tun, außer betroffen sein? Ein paar Dinge, nicht abschließend. Der Prophet Jesaja ruft uns zu, tröstet, ja, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Und ich verstehe das so, dass das Gott nicht zu seinem Volk oder zu Israel sagt selbst, weil ich glaube, es geht nicht primär darum, sich selbst zu trösten, sondern es gilt für uns, die wir die Bibel lesen, tröstet mein Volk. Nicht jeder von uns kennt Juden persönlich, nicht jeder von uns ist berufen, nach Israel zu gehen und Israel zu trösten, aber ich glaube, für uns heute bedeutet es einfach, heute Morgen zum Beispiel, dass wir eine entsprechende Herzenshaltung einnehmen für dieses Großprojekt Israel. Ist das nachvollziehbar? Ich ringe da auch darum, was bedeutet das konkret, das Volk Israel zu trösten? Lasst uns darüber ins Gespräch kommen, was das konkret bedeutet. Aber ich denke, es fängt in meinem Herzen an. Das zweite ist, segnet, also wer dich segnet, den werde ich auch segnen, sagt Gott zu Abraham ganz am Anfang. Der zweite Teil dieses Verses lautet, und ich werde fluchen, wer dich verflucht, den werde ich auch fluchen. Aber es reicht schon, wenn wir beim ersten Teil bleiben. Gemeint sind Abraham und sein Volk Israel. Wie können wir Israel segnen? In Gedanken, Worten und Taten. Ein Beispiel von mir persönlich. Ich habe im Monat Dezember irgendwie meine Liebe für Datteln entdeckt. Nein, wirklich, ich habe immer wieder mal Datteln gegessen, habe nichts Spezielles daran gefunden und irgendwie habe ich im Dezember Datteln entdeckt. Und ich esse, das ist kein Witz, ich esse seit damals jeden Morgen 2-3 Datteln zum Znüni. Und ich kaufe bewusst Datteln aus Israel. Kann man jetzt davon halten, was man will, aber bis jetzt, ehrlich, ich habe am Anfang probiert, sind auch die besten. Und jetzt einfach ein kleines Beispiel, es ist Alltag, wir sind normale 0815 Leute, was können wir tun? Für mich ist das so eine Eselsbrücke geworden, wenn ich am Morgen eine Dattel esse, dann ist das für mich eine Einladung, ich halte Datteln aus Israel, dann halte ich einen Moment inne und ich bete einfach für Israel. Manchmal ist es einfach ein Satz. Manchmal habe ich mehr Zeit oder berührt mich etwas oder so. Vielleicht sind es solche einfachen Dinge. Das ist im Moment mir persönlich eine Hilfe. Ganz simpel. Ich esse eine Dattel aus Israel, ich halte einen Moment inne und ich bete für Israel. Gott soll damit tun, was er will. Aber es macht was mit meinem Herz, das ist schon klar. Und wisst ihr was, heute Morgen habe ich vorgesehen, es hat Datteln heute. Wer macht heute Chile-Kaffee? Hast du die mitgebracht? Super. Super. Genau. Ich weiß nicht, was es für dich ist, aber was es bedeutet, Israel zu segnen. Nimm es einfach so mit. Das dritte ist, was wir tun können. Was habe ich da aufgeschrieben? Römer 12. Habt ihr gelesen? Es ist Römer 11. Das ist ein Fehler. Ist Römer 11. Habt ihr gelesen? Römer 9 bis 11. Gut. Ich gehe heute gar nicht so darauf ein. Sind wir noch kurz hier bei Römer 11. Was sagt Paulus? Paulus sagt, wenn genug, in Gottes Augen, genug, wie auch immer das ist, Menschen aus allen anderen Völkern zu Jesus gefunden haben, dann wird sich Gott auch neu Israel nochmals zuwenden. Ich sage es mal so ein wenig plakativ ausgedrückt, was wir machen können. Wenn wir Israel lieben und möchten, dass Israel gerettet wird, dann lasst uns einen guten Job machen in Bezug auf die Weltevangelisation und hier im Stammertal und Umgebung dort, wo Jesus uns hingestellt hat. Das ist unser Auftrag. Wenn uns Israel am Herzen liegt, dann beachten wir alle drei Großprojekte. Es ist nicht unser Auftrag, hier im Stammertal einfach nett zu sein mit den Leuten. Es ist auch nicht unser Auftrag, einfach ein wenig gesellschaftsrelevant zu sein, ja, niemandem auf die Füße zu treten oder so. Wir haben einen Auftrag, im Stammertal Jesus zu bezeugen. Ich bin kein Spezialist, mein Herzensprojekt ist die Gemeinde. Wenn ich jetzt das so mal sagen kann, ich komme gleich noch darauf, diese drei Großprojekte. Ich sage ehrlich, mein Herzensprojekt ist die Gemeinde. Aber ich habe eine Überzeugung dafür, wir müssen den Menschen von Jesus erzählen. Und lasst uns das tun, wenn das wird Israel auch zugutekommen. Ich lasse es auch einfach mal so stehen. Gott hat einen Plan mit allen Völkern, auch mit den Schweizern. Das Letzte, im Jesaja heißt es mal, dass Gott Wächter gestellt oder bestellt hat über den Mauern von Jerusalem. Ihr könnt es lesen hier. Menschen, denen Gott eine besondere Berufung gibt, einen Wächterdienst im Gebet oder auch öffentlich, die geben Gott keine Ruhe, Tag und Nacht, die haben das besonders auf dem Herz. Ich sage mal, das sind Leute, die haben dieses Großprojekt Israel besonders auf dem Herz. Und ich glaube, dass Gott Menschen besonders zu dem beruft. Und das gibt es auch hier unter uns. Dazu gehören für mich auch Vereine oder Organisationen, die sich diesem Wächterdienst an Israel oder für Israel besonders verschrieben haben. Wichtig ist, nicht alle haben die gleiche Berufung. Ich kenne Leute, die haben diesen Wächterdienst auf dem Herzen und dann frage ich mich manchmal mit meinem Herz, aber wo bist du dann in der Gemeinde? Es gibt Menschen, die sagen, wir müssen mehr auf die Straße und vergessen, ja, die Gemeinde ist vielleicht auch noch wichtig oder so. Also der Punkt ist ganz einfach, Gott ist überall dran. Weltevangelisation, Gemeinde, Israel, lasst uns das nicht gegeneinander ausspielen, sondern bleiben wir überall dran. Ist das nachvollziehbar? Du musst nicht jetzt, eben wie schon gesagt, nicht jeder hat Israel jetzt im selben Ausmaß auf dem Herzen, aber die haben auch alle miteinander zu tun. Ich kann nicht sagen, ja, mein Herzensprojekt ist die Gemeinde, Israel geht mich nichts an. Das ist meine Aufgabe, dass ich mir das zu Herzen nehme. Das hängt miteinander zusammen. Lasst uns da ein offenes Herz haben bei Gott für das, was er uns aufs Herz legen will. Und ich will abschließen damit, ihr könnt gerne nach vorne kommen, Band. Gott liebt Israel. Und Gott liebt auch die ganze Welt und Gott liebt die Gemeinde. Und wir sind, glaube ich, berufen, unsere Herzen in Übereinstimmung zu bringen mit dem, was Gott auf dem Herzen ist. Und das ist Gott auf dem Herzen. Das kannst du Gott schon fragen, aber ich kann es dir auch einfach sagen. Israel ist auf dem Herzen von Gott. Die Welt ist auf dem Herzen von Gott. Die Gemeinde ist auf dem Herzen von Gott. Du kannst heute anfangen, dein Herz in Übereinstimmung zu bringen mit dem Herz von Gott. Lasst uns das immer wieder ein Segen sein, auch so für die Welt und speziell für Israel.